Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Michael Altrichter und für alle, die Michael Altrichter nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz vorstellen. Michael Altrichter hat das Jahr 2000 war es, die Paysafe Card gegründet. Die Paysafe Card ist eine Wertkarte, mit der man im Internet bezahlen kann und konnte auch immer wieder und war speziell früher, aber auch jetzt noch immer dafür bekannt, man kann einfach anonym zahlen. Man kauft sich diese Paysafe Card und kann damit anonym im Internet zahlen. Dieses Unternehmen hat er sehr, sehr lange geleitet und ich glaube 2013 dann an ein englisches Unternehmen verkauft mit dem Namen Skrill. Also Michael Altrichter war einer der frühen digitalen Startups, wenn man so sagen will, in Österreich zu einem Zeitpunkt, wo es das Wort Startup vielleicht noch gar nicht gab. Er war auch 5 Staffeln lang in der Puls 4 Show 2 Minuten 2 Millionen und war dort wiederum vorwiegend für die digitalen Pitches vielleicht zuständig, beziehungsweise hat man ihn dafür geholt. Und seit 2014 ist er einer der gefragtesten Business Angel in Österreich und auch Impact Investor. Hallo Michael.
Ja, hallo Harald. Hallo in die Runde.
Michael, erklär uns doch einmal, beziehungsweise nicht erklären. Viele wissen klarerweise, was ein Business Angel ist, was ein Impact Investor ist. Sag uns einmal deine Definition dafür, beziehungsweise dein Zugang, was es für dich denn bedeutet, Business Angel zu sein.
Ja, vielleicht darf ich nur so ausholen. Ja, danke für deine Einleitung. Ich darf zur Paysafe Card ergänzen. Ich war einer von 4 Gründern. Ich möchte auch gerne meine Kollegen nennen, Armin Sageda, Michael Müller und Reinhard Einsteiner. Wir zu viert haben die Paysafe Card damals aus der Taufe gehoben und der Lob und der Erfolg gilt natürlich auch denen beziehungsweise dem Udo Müller, der kurz danach dazukam und bis heute der CEO ist. Warum erwähne ich das nochmal zur Gründung? Zum Zeitpunkt der Gründung 2000 der Paysafe Card gab es für mich den Terminus Business Angel noch gar nicht. Ich bin da eigentlich erst nach meinem Ausstieg, ich bin übrigens schon 2010 aus Paysafe Card ausgestiegen, denn der Verkauf ist dann von Michael Müller und Udo Müller durchgeführt worden. Auch zum Thema, zum Zeitpunkt 2010 bin ich erst so langsam drauf gekommen, aha, es gibt sowas wie einen Business Angel. Wie wir im Jahr 2000 gegründet haben, das war noch mitten in der Dotcom-Blase. Wir haben uns eigentlich mit sogenannten Old Economy Investoren herumgeschlagen, was eigentlich gar nicht so zusammengepasst hat vom Spirit, was auch heute immer wieder so ein Thema ist. Wie passt denn diese Startup-Szene mit Old Economy Investoren zusammen? Das war vielleicht zu Beginn gar nicht so leicht hier uns von dem Spirit aufzusynchronisieren. Aber wie du auch gesagt hast, ich bin dann 2014 zum Business Angel of the Year ernannt worden. In diesem Jahrzehnt hat sich in Österreich eine ganz schöne Business Angel Szene etabliert. Ich habe da die Ehre, das auch ein bisschen von Anfang an mit aufbauen zu können. Es gibt heute geschätzt vielleicht 500 bis 800 Business Angels in Österreich. Und einen Business Angel zur Frage der Definition ist für mich genau die Schnittmenge zwischen einem Privatinvestor, der nur Geld hineingibt und das dem Unternehmen überlässt, was er daraus macht. Und auf der anderen Seite einen Mentor, der typischerweise kein Geld investiert, aber dem Unternehmer hilft mit Rat und Tat und Netzwerk. Und der Business Angel ist eigentlich die Klammer von beiden. Er ist der Mentor, der mit privatem Geld investiert.
Impact Investor ist dann was?
Impact Investor ist auch ganz interessant. Da bin ich eigentlich in der ersten Staffel 2 Minuten 2 Millionen selbst damit draufgekommen. Ich kannte den Terminus vorher auch nicht. Als der Dr. Frank Hoffmann angetreten ist von Discovering Hands und er hat damals gepitcht oder seine Geschäftsidee ist, blinde Frauen in der Brustkrebsvorsorge einzusetzen, weil eben blinde Menschen einen viel besseren Tastsinn haben als jeder Mensch und auch ausgebildeter Arzt es hat. Und da bin ich mir, also ich bin von dem Projekt Discovering Hands begeistert. Ich bin da seitdem Investor und Förderer von dem Projekt. Aber andererseits hat es mir überhaupt die Welt des Impact Investments eröffnet. Also das Investieren in nachhaltige Geschäftsmodelle. Das heißt, es gibt Geschäftsmodelle, deren erstes Ziel ist, eine gesellschaftliche Frage zu lösen. Und erst in zweiter Linie steht die Profitorientierung. Das ist für mich ein so hervorragendes Modell. Ich finde sogar, das sollte überhaupt Standard in der gesamten Wirtschaft werden, dass man sich ein Thema annimmt, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ja, darf auch Profit machen, ja, mit solchen Themen. Aber ich finde das faszinierend, dass es hier große Bestrebungen gibt, dieses Impact Investment und das Sozialunternehmertum, wie man dazu sagt, dass das immer größer und breiter wird. Einen Namen darf ich noch nennen, das Ashoka-Netzwerk, ein weltweites Netzwerk von sozialen Unternehmern, ist hier sehr, sehr unterstützend tätig. Ashoka unterstützt weltweit über 3000 Sozialunternehmer, so zum Beispiel auch besagten Dr. Frank Hoffmann mit Discovering Hands. Und dieses Netzwerk finde ich toll und ich versuche auch das Netzwerk so gut es geht unterstützen, damit eben das soziale Unternehmertum einen noch größeren Platz bekommt, als es jetzt schon hat.
Kommen wir vielleicht noch einmal ganz zurück zum Anfang. Was war für dich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass du selber Unternehmer geworden bist? Wie ist das zustande gekommen, deine Gründung mit deinen Partnern zusammen?
Naja, das war ganz einfach. Nachdem ich technische Physik studiert habe und wir in Österreich keine Atomkraftwerke und auch keine Atombomben haben, ist das Physik immer schwierig, bei Arbeitgebern unterzukommen. Na, Spaß beiseite. Ich habe ein bisschen ein Unternehmergen vielleicht in mir, der Bestrebungen, selbstständig zu sein. Ich habe eigentlich gleich nach dem Studium, nach meinen zwei beruflichen Lehr- und Wanderjahren, mich gleich entschlossen, auch mein eigenes Unternehmen mitzugründen. Mit den besagten Kollegen, allen voran Armin Sageda, der damals die Idee der PCFCard hatte und mich da ins Gründerteam dazugeholt hat. Und also seit diesen letzten 21 Jahren bin ich entweder Selbstunternehmer oder fördere als Business Angel heute junge Unternehmer. Es liegt mir am Herzen. Ich möchte auch der Szene was zurückgeben. Ich habe sicherlich das Glück des Tüchtigen gehabt, mit dem großen PaySafeCard-Exit den miterleben zu dürfen und versuche auch der Szene als Business Angel möglichst viel zurückzugeben und möglichst viele Leute dazu ermuntern, ihr Unternehmen selbst zu gründen und den einen oder anderen halt dabei zu helfen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Gründer geworden aus dem heraus, mangels vielleicht Alternativen oder sonst etwas. Wir sind jetzt vielleicht auch in einer Krise, nicht in dieser Corona-Krise und das alles. Und viele junge Leute denken jetzt darüber nach, was sie vielleicht Sinnvolles mit ihrem Leben tun können und das alles. Ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen, um vielleicht Gründer zu werden?
Absolut. Also du hast schon recht. Diese Frage sollte sich jeder Mensch stellen. Was kann ich Sinnvolles tun zu jeder Zeit eigentlich? Und ich glaube, gerade jetzt, wo die Corona-Krise eigentlich vorüber oder bald vorüber ist und ein wirklicher Neustart beginnt, ist ein idealer Zeitpunkt, sich da neu auszurichten. Wie wir wissen, die Krise hat da keinen Stein auf den anderen gelassen. Es haben sich sehr, sehr viele Dinge verändert. Und ich glaube, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was fange ich sinnvoll mit meinem Leben an, auch beruflich? Wo kann ich selbst für mich aufblühen? Wo kann ich einen sinnvollen Beitrag in der Gesellschaft leisten?
Du hast ja vorher schon erwähnt, also bei Discovering Hands, dass dir dieses soziale Umfeld auch ganz wichtig ist. Wählst du die Unternehmen, in die du investierst, wo du als Business Angel mit dabei bist, wählst du die nach diesen Kriterien auch aus?
Nein, nicht ausschließlich. Aber ich menge es bei und das finde ich auch, oder ich denke, das ist auch mein Beitrag dazu. Ich investiere auch gerne mal in eine Spiele-App, die vielleicht gar nicht nachhaltig ist, aber halt auch Spaß macht. Aber für mich ist es wichtig, dass ich in meinem Investportfolio auch Impact-Investments beimische und auch dem Sozialunternehmertum eine Chance gebe. Muss ja nicht heißen, dass es immer so ist. Es kann auch einmal ein Unternehmen sein, das halt eigentlich wenig oder kaum was Nachhaltiges macht. Aber für mich ist es doch wichtig, ein Auge darauf zu haben, dass man auch was Sinnvolles tut. Also man muss ja nicht unbedingt wieder irgendwelche Waffen oder was auch hier auch produzieren. Man kann ja auch durchaus sinnvolle Sachen machen, wie zum Beispiel die Energiewende beschleunigen.
Jetzt warst du bei vielen Staffeln dabei von 2 Minuten, 2 Millionen. Klarerweise hast du vieles gesehen, da ist vieles gepitcht worden. Wie kommen üblicherweise Unternehmen zu dir oder Ideen zu dir? Wie wählst du das aus oder suchst du danach oder kommen die ohnehin zu dir in irgendeiner Form?
Naja, ich werde natürlich überschwemmt von Anfragen auf allen möglichen Kanälen über die sozialen Netzwerke, über persönliche Kontakte. Die sind jetzt ein bisschen vielleicht in der Corona-Krise zurückgegangen, weil man nicht mehr so viel bei Veranstaltungen unterwegs ist. Also die Anfragen erreichen mich über sehr vielen Kanälen. Ich wähle eigentlich schon in der ersten Phase sehr, sehr hart aus. Also das meiste, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir nicht einmal ich mir selbst genau gut ansehen. Ich habe aber hier ein ganz gutes Netzwerk. Die meisten Anfragen leite ich an die Startup 300 weiter. Die Startup 300 ist ja eine Institution. Mit einem Satz gesagt, was ein Business Angel alleine tut, tut die Startup 300 als Unternehmen mit 40 Personen. Die haben ganz andere Kapazitäten. Also ich versuche dann, die Anfragen, die mich erreichen, halt unterzubringen bei anderen Leuten oder Institutionen, die damit was anfangen können. Ich selbst wähle nur sehr, sehr wenige aus. Also ich bin auch bin etwas auf der Bremse im Startup-Investment. Ich habe ein Beteiligungsportfolio von 40 Startups. Ich bin eigentlich schon weit über meiner Kapazitätsgrenze als Einzel-Business Angel. und arbeite deswegen eben mit Netzwerken zusammen wie eine AIA oder eben besagte Startup 300.
Wenn du dir ein Unternehmen anschaust oder ein Startup anschaust, was sind so die drei Punkte, auf die du als erstes hinschaust?
Der allererste Angelhaken ist natürlich einmal die Idee. Die ist aber, ich muss gleich dazu sagen, nur 10% des Erfolges. Wir sprechen immer von 10% Inspiration und 90% Transpiration. Das heißt, die Idee macht nur 10% vom Erfolg aus und 90% ist die Arbeit dahinter. Also der erste Angelhaken ist einmal, um was geht's denn da und ist das ein cooles Thema, das zu mir passt. Das zweite ist dann ganz grob zu verstehen, hat das Produkt einen Markt, kann das überhaupt funktionieren? Gibt es da Konkurrenz? Ist da das Unterscheidungsmerkmal zu anderen Unternehmen groß genug etc.? Das ist ein kurzer Check. Und der dritte ist eigentlich der allerwichtigste. Passt das Team? Können die Gründer oder glaube ich, dass die Gründer das, was sie behaupten, auch umsetzen können? Das ist die größte Entscheidung, glaube ich, ans Team, weil wir wissen alle, ein gutes Team macht einer schlechten Idee was und umgekehrt die beste Idee wird von einem schlechten Team versemmelt. Also als Business Angel in einer sehr frühen Phase investiert man eigentlich ausschließlich in das Team.
Wie viel ist da Bauchentscheidung dabei? Wie viel ist da Kopfentscheidung dabei?
Das ist eigentlich fast eine unfaire Frage, weil ich glaube, es ist ja beides immer gekoppelt. Aber wenn man das aufteilen würde, ich glaube, dass der meiste Anteil ist Bauch. Irgendwie hat man das Gefühl, das wird was. Das wird sowieso dann, der Kopf wird dann sozusagen vom Bauch meistens gesteuert. Man stoppelt sich zusammen und man sagt, das ist eine sehr coole Idee. Dann sieht man alle Zahlen, ja, der Markt wird schon groß genug sein und so, dass das redet man sozusagen, da wird man auch vom Bauch immer ein bisschen übertüncht. Also ich glaube, in dieser Frühphase ist es ein reines Gefühl. Man kann sich rationell alles zurechtlegen in beiden Richtungen. Man kann immer argumentieren, nein, das wird nicht funktionieren, weil Konkurrenz zu schnell oder, also man kann jede Business-Idee totreden. Auf der anderen Seite kann man jede komische Idee argumentieren, wie toll und einzigartig die ist. Am Ende des Tages ist es eigentlich eine reine Bauchentscheidung. Glaube ich an das Team? Glaube ich dran? Und dann probiert man es. In der Realität ist es so, dass man eigentlich nach 6 bis 12 Monaten schon ein sehr gutes Gefühl hat, wenn man ein bisschen mit den Founder zusammenarbeitet. Man kennt sich dann besser, man kennt den Markt, man weiß vielleicht die ersten Kundenreaktionen. Dann hat man schon ein sehr gutes Bild. Aber ganz am Anfang ist es eigentlich ein reines Gefühl, glaube ich dran, gefällt es mir, passt, dann mache ich mit und sonst lieber bleiben lassen.
Was war so das Ungewöhnlichste oder das Verrückteste, was dir da so untergekommen ist, wo du vielleicht im ersten Moment gedacht hast, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber beim zweiten Blick gesehen hast, ja, das kann richtig was, das kann was werden. Gibt es da irgendetwas?
Was fällt mir da ein? Also es ist... Es kommt schon einmal vor, dass man sich etwas ein-, zweimal ansieht, bevor es einem richtig gefällt. Was kann das sein? Ja, mir fällt zum Beispiel Greenwell ein, ein Team, das einmal angetreten ist bei einem Pitch-Event und gesagt hat, die alten Ölbohrlöcher verwenden wir jetzt für Erdwärme. Da haben wir gedacht, na ja, es ist nicht besonders digital. Aber ich habe mir das dann nochmal genau angesehen und angehört und dann beim Zweitgespräch bin ich dann eigentlich gleich draufgesprungen und habe dann auch investiert und jetzt rüsten wir halt die aufgelassenen Bohrsonden in ganz Österreich um und verwenden die Erdwärme für die Landwirtschaft. Das war ein typisches Beispiel, weil ich beim zweiten Mal hinsehen und gesehen habe, hey, das taugt mir eigentlich.
Ich glaube, ich kann mich erinnern, das habe ich gesehen, bei 2 Minuten 2 Millionen, oder? Das war dort.
Ja, richtig, die waren jetzt auch bei 2 Minuten 2 Millionen, aber ich habe sie schon bei einem früheren Pitch-Event kennengelernt. Und sie sind dann erst in dieser Staffel angetreten, bei 2 Minuten 2 Millionen, wo ich gar nicht mehr in der Jury war.
Du bist ja selber diesen Weg gegangen vom Unternehmensgründer bis hin zu einem erfolgreichen Exit. Was wären für dich diese drei Bereiche oder was waren für dich diese Bereiche, wo du dir am meisten Unterstützung und Hilfe erwartet hättest oder gebraucht hättest?
Als Gründer war ich selbst noch sehr jung und grün. Ich bin 28 Jahren eben mitgegründet. Meine Co-Founder waren vielleicht schon auch zum Teil 2, 3 Jahre älter und haben entsprechend auch mehr Berufserfahrung gehabt. Als junger Unternehmer brauchst du eigentlich in allen Belangen Unterstützung. Sozusagen, das geht so weit sogar noch bis zur Selbstfindung, was ich als Business Angel immer wieder erlebe, dass halt ganz junge Studenten ganz engagiert sind und gründen und sich zusammenrotten, zusammenwürfeln und als wildes, junges Team beginnen, was mir sehr gut gefällt. Und da kommt schon vor, dass nach kurzer Zeit der eine oder andere draufkommt, na ja, das Unternehmertum ist ja gar nichts. Der O-Ton eines Gründers war einmal, du Michael, ich kann mit dem Kapitalismus nichts anfangen, ich bin Künstler, ich möchte raus. Ich habe gesagt, na ja, gut, dann gibst du deine Anteile her, ich wünsche dir viel Glück, also was soll man da machen? Ist ja nicht, finde ich auch nicht besonders arg. Ja, der Gründer glaubte halt, er möchte jetzt ein Unternehmer werden. kommt später drauf, das passt nicht zu ihm, naja, dann ist er halt, dann soll er halt einen anderen Lebensweg gehen, ist ja okay. Ja, wichtig ist, dass er halt die Anteile abgibt, weil wir natürlich andere Gründer brauchen. Man merkt sehr viel, also die meiste Unterstützung braucht man eigentlich beim Netzwerk für die jungen Gründer. Klarerweise ein junger Gründer ohne beruflichen Netzwerk tut sich halt schwer, bei den richtigen Türen anzuklopfen. Da kann man als Business Angel ganz gut helfen. Und wo man auch helfen kann mit dem sogenannten Know-how, speziell meine ich da, dass ich als Gründer natürlich selbst viele, ich bin in viele Pfützen selbst getreten und in viele Löcher gestürzt. Und vielleicht kann man da als Business Angel den jungen Gründern vor der einen oder anderen Falle ein bisschen helfen oder das früher kennen, hoppala, das geht in die falsche Richtung. Da kann man vielleicht schon mit sehr viel Rat und ein bisschen Tat auch ganz, ganz gut unterstützen.
Was sind jetzt so die lukrativsten Branchen, wenn man das so sagen kann? Oder wohin entwickelt sich das alles? In welche Branchen hin, wenn man sagt, das ist interessant, da sollte man vielleicht ein bisschen drauf schauen?
Ich kriege die Frage nach Branchen sehr oft. Ich glaube, in jedem Bereich gibt es einfach gute und einfach Unternehmen oder Ideen, die nicht funktionieren. Was bei mir in meinem Portfolio sehr gut funktioniert von Beginn an mit Passive Culture, ist der gesamte Fintech-Bereich. Ich habe so eine Handvoll Investments in Fintechs, also in Unternehmen rund um die Finanzbranche. Die funktionieren alle sehr, sehr gut. Also ein Fintech ist doch ein großer Bedarf da. Es gibt aber auch andere interessante Bereiche. Ein Schwerpunkt jetzt ist bei mir halt Energiewende und im Energiebereich einfach was zu tun. Da gibt es auch spannende Geschäftsmodelle.
Ist das jetzt vorwiegend auch persönliches Interesse dabei oder sagst du, das ist einfach, okay, vielleicht der Zeit geschuldet, wir sind in einer Klimakrise, deswegen müssen wir da etwas tun, auch bei der Energiewende. Wie viel persönliches Interesse ist da drinnen im Moment bei dir?
Also eigentlich sehr stark. Ich hab noch nie was gemacht, wo ich persönlich kein Interesse habe. Oder wenn ich was gemacht habe, dann habe ich mich da wieder irgendwie zurückgezogen und verabschiedet. Nein, das ist mein großes intrinsisches Interesse. Die Energiewende, unsere Klimakrise, das größte Problem. Also jetzt haben wir mal Corona überstanden. Das hat uns mal alle geschockt. Corona hat dazu geführt, dass zum ersten Mal die Welt auch zusammenarbeitet, weil es einen gemeinsamen Feind gibt, das Virus. Das scheint jetzt einmal besiegt zu sein und absehbarer Zeit besiegt zu sein. Ich würde mir wünschen, dass wir die nächste große globale Challenge genauso mit demselben Speed und Ehrgeiz herannehmen, wenn wir wissen, es geht um unsere Existenz, wie bei Corona war. Auf einmal haben wir alles geschafft, haben wir Lockdowns geschafft, haben wir zusammengeholfen, also auf einmal hat es funktioniert. Ja. Diesen Spirit sollte man beibehalten, auch bei dem großen Thema der Umweltthematik und Klimathematik. Das ist für mich ein besonders wichtiges Thema und darum möchte ich mich da engagieren. Und auch hier gilt es wieder, wie vorhin gesagt, es gibt ja auch Unternehmen, wo man auch Geld verdient und es ist keine Schande. Ich kann auch die Energiewende herbeiführen und auch damit Geld verdienen und das finde ich nichts Tragisches, Gravierendes und da möchte ich halt mithelfen, dass wir die Energiewende beschleunigen.
Österreich hat ja ausgegeben vor ein paar Monaten oder so etwas, will in der Wasserstofftechnologie sehr stark in die Forschung reingehen, will das forcieren. Welche Energieformen siehst jetzt du mal so in den nächsten Jahren, sagen wir mal, im Kommen oder welche Energieformen sind die, die es einfach zu forcieren gilt?
Das ist für mich ganz klar der Wasserstoff. Warum? Für mich ist der Wasserstoff der ideale Energiespeicher. Wir wissen, es gibt einen großen Wandel, auch in der Mobilität. Wir steigen jetzt um auf Elektroauto, derzeit noch auf Lithium-Ionen-Basis basiert. Ich habe gestern gerade einen ID.4 zum Testen bekommen. Ich habe ja selbst bei mir auf meinem Haus eine Photovoltaikanlage erstellt, gemeinsam mit der Clean Energy. Ich bin jetzt schon zum Teil energieautark, habe mir natürlich gleich eine Ladestation für ein E-Auto auch installiert. Also der Umstieg vom Verbrenner auf Elektroauto wird passieren. Allerdings glaube ich nicht, dass wir mit Lithium-Ionen-Akkus auskommen werden. Wir brauchen in den Autos einen besseren Energiespeicher mit höherer Energiedichte und das wird der Wasserstoff sein. Und deswegen setze ich persönlich auch sehr stark auf das Wasserstoffthema. Bin davon überzeugt, dass die Lithium-Ionen-Akkus die Menge an speicherbarer Elektroenergie nicht schaffen werden. Wir haben da zu viele Ressourcen. Wir haben auch, was tun wir mit den alten Akkus etc. Und da glaube ich daran, dass wir in 5 bis 10 Jahren verstärkt auf Wasserstoff setzen, nicht nur im mobilen Bereich, auch im Haushaltsbereich und im betrieblichen Bereich. Die besagte Clean Energy, mit der ich zusammenarbeite, hat gerade einen Wasserstoffspeicher auf den Markt gebracht dieser Tage. Das ist so groß wie ein kleiner Kleiderschrank. Das kann man sich in den Keller stellen, kann sich ein Betrieb in einen Raum stellen und speichert eben so viel Wasserstoff, dass der Überschussstrom, der mit einer Photovoltaikanlage im Sommer erzeugt wird, gespeichert werden kann bis im Winter. Das heißt, ich kann nicht nur die Tag-Nacht ausgleichen mit Wasserstoff, sondern ich kann sogar die Sommer-Winterspitzen ausgleichen. Und das finde ich hervorragend. Ein Satz dazu, ich bin ein vollkommener Verfechter der Photovoltaik. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle versiegelte Fläche in Österreich und eigentlich weltweit oder praktisch alle mit Photovoltaik ausstatten sollen. Warum werden immer noch Hausdächer und Parkplätze im Sommer aufgeheizt? Jetzt haben wir eher Klimaerwärmung. Warum werden diese Dächer und Parkplätze und Hallen und ähnliche versiegelte Flächen, warum werden die nicht alle mit Photovoltaik abgedeckt? Damit können wir unseren Energiebedarf decken und mit der Wasserstofftechnologie können wir sogar die Spitzen abfedern. Also ein hervorragendes Thema. Das habe ich mir auch persönlich zum Ziel gesetzt. Ich möchte in den nächsten 3 Jahren mindestens 50 Megawatt an Photovoltaik investieren und aufbauen, mit entsprechenden Wasserstoffspeicher dahinter. Ich bin begeistert von diesem Thema. Ich bin ein absoluter Verfechter der Energiewende. Die muss passieren. Wir haben dieser Tage ja das Klimaziel oder das Energiewendeziel gehört von der Regierung, von Frau Bundesminister Gewessler, dass wir bis 2030 100% erneuerbare Energie haben. Das ist eine mega Anstrengung. Da müssen wir unsere Photovoltaik- und Alternativenergieanlagen vervielfachen. Wir reden da von mal 50 von der Größenordnung, mal 50 von der gesamten Kapazität, wie wir sie heute haben. 9 Jahre ist nicht viel Zeit dafür. Wir haben da das Ziel gesetzt, hier den Beitrag zu leisten und hier entsprechend im Photovoltaikbereich, aber auch im Biogasbereich und ähnlichen alternativen Bereichen halt, Maßstäbe zu setzen.
Was braucht es jetzt da dafür? Braucht es da bessere gesetzliche Vorgaben? Braucht es da mehr Förderungen? Ich selber muss gestehen, jetzt bin ich wieder vorbeigefahren in Graz bei einer Straße. Da ist ein Supermarkt gestanden, der war noch nicht sehr alt, 10 bis 15 Jahre. Ist jetzt komplett weggerissen worden. Es kommt ein neuer Supermarkt hin, gedreht. Auf der einen Seite der Parkplatz, auf der anderen Seite der große Supermarkt. Wieder nur Flachdach, große Parkflächen, alles versiegelt, anstatt jetzt einmal auch dort in die Höhe zu bauen. Und oben einmal drüber Wohnungen zu machen, um einfach mal den Raum in der Stadt besser zu nützen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird keine Photovoltaikanlage raufkommen. Da brauchen wir schon bessere Gesetze, oder?
Wenn es eine Verpflichtung geben würde, dass bei jedem Neubau verpflichtend Photovoltaik zumindest in Betracht gezogen werden muss oder möglichst umgesetzt wird, also das wäre natürlich schon auch hilfreich. Aber ich glaube, man soll nicht schon wieder auf den Gesetzgeber und auf den Fördergeber mit dem Finger zeigen. Es gibt genug Förderungen, aber man muss einfach tun. Man muss einfach umsetzen. Auf jeder betrieblichen Halle eine Photovoltaikanlage sehen. Also ich spreche da meiner Gegend im Mostviertel mit vielen Unternehmern. Die meisten sagen, ja super, kannst du bei mir eine Photovoltaikanlage installieren. Ich bekomme dann einen günstigen Strom aus Unternehmen, habe zur Energiewende was gemacht, kostet mir keinen Cent mehr, bezahlt wird es ja jetzt von mir oder von meiner Firma, nicht nur bezahlt, sondern auch aufgestellt, gewartet und so weiter. Also es gibt ja keinen Grund, es nicht zu tun. Man muss es einfach angehen.
Das heißt, es gibt, habe ich das jetzt richtig verstanden, bei der Clean Energy Modelle, der Unternehmer selbst, wenn er eine Produktionsstätte hat, eine Halle, er lässt das installieren jetzt und hat kein Investment.
Korrekt. Das Zauberwort dafür ist Contracting. Also wir bieten das vorzugsweise im Contracting-Verfahren an. Das heißt, es wird von uns finanziert, es wird von uns gebaut, es wird von uns gewartet, es wird von uns gemonitort und der Dachbesitzer bekommt günstigen Strom und eine kleine Dachmiete. Und noch dazu hat er dem Energiewandel einen Beitrag geleistet. Es gibt keinen Haken bei dieser Geschichte.
Gibt es da irgendwelche Minimumvoraussetzungen?
Naja, wir bauen jetzt aber eigentlich Anlagen 200 Kilowatt und größer, also wäre schon schön, wenn es eine 1000 Quadratmeter Fläche ist, Dachfläche oder größer. Wir können auch Einfamilienhäuser machen, aber so Kleinanlagen ist halt momentan schwierig. Es gibt genug Unternehmen, die auch diese Kleinanlagen bauen. Aber ich konzentriere mich jetzt auf mittlere bis größere Anlagen.
Wir waren jetzt bei Sonnenenergie, wir waren jetzt auch bei Wasserstoff. Wie siehst du das mit Windenergie?
Windenergie finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist in Österreich schon verbaut, die Stellen, wo es erlaubt ist. Gibt schon Windräder, Gott sei Dank. Da sind wir vielleicht nicht besonders prädestiniert. Da sind vielleicht Offshore-Windparks oder was auch immer besser. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Windräder in Österreich haben, aber das liegt eher an der Genehmigung. Und da habe ich schon Verständnis, dass halt durch unsere Zersiedlung es nicht viele Plätze gibt, wo man es idealerweise hinbauen kann. Also würde mich freuen, wenn wir mehr Windenergie haben, aber ich glaube, dass für Österreich die Photovoltaik die bessere Wahl ist.
Du hast gesagt, du warst jetzt testweise mit einem E-Auto unterwegs. noch standardmäßig fährst du mit einem Verbrenner, oder?
Traue ich mir nicht laut sagen, aber ja, so ist es noch. Ich hoffe, dass sich das jetzt bald ändert. Aber muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe das eben, wie gesagt, gestern und heute getestet, habe eine Wienfahrt hin und retour gemacht und es ist halt, ich muss schon ehrlicherweise sagen, man ist halt ein bisschen am Limit, man muss sich das genau überlegen, also für meinen speziellen Case, wie ich das Auto brauche, wie weit man dann ohne Aufladen kommt und so, das muss man sich halt schon genau überlegen, ob das passt. Ja, es funktioniert schon, die Reichweiten sind schon so gut, dass es geht. Man muss halt genau drauf schauen, ob das für den speziellen Fall für jeden passt. Wenn der jetzt sehr oft Salzburg-Wien hin und her fährt, beispielsweise, dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil er immer einen Ladestopp machen muss. Ja. Also da würde ich mir auch noch wünschen zu dem Thema vorhin, dass wir heute halt einen Speicher haben, der noch ein bisschen weitergeht. Ich glaube, das wird mit Wasserstoff der Fall sein. Bei Autos wird das sicherlich noch mindestens 5, eher 10 Jahre dauern. Also lange Rede, kurzer Sinn, die E-Autos haben eine schöne Reichweite, immer noch ein bisschen mit einem, ein bisschen besser wär schon noch gut.
Wenn wir schon bei Autos sind, das große Thema ist natürlich auch immer wieder autonomes Fahren. Wie siehst du autonomes Fahren? Du bist ja stark in der Technologie zu Hause auch. Wann werden wir das erleben? Ich kann mich erinnern, vor 3, 4, 5 Jahren bei Vorträgen haben die schon immer wieder gesagt, oh, in 5 Jahren werden so und so viele autonome Fahrzeuge unterwegs sein in Österreich. Man sieht überhaupt keines. Ich war vor 1,5 Jahren in New York, da kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass in New York irgendwie autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Ist nicht gebaut dafür aus meiner Sicht, diese Stadt. Wie siehst du das? Wann wird es autonome Fahrzeuge geben?
Also du hast recht, es gibt in der Automobilbranche 2 große Umwälzungen. Die eine haben wir besprochen, weg vom Verbrennungsmotor hin zum E-Motor. Diese Umwälzung oder dieser Umschwung findet bereits statt. 20% hat mir gerade der Händler erzählt, der neue Verkäufe, die heuer gemacht hat, waren schon E-Autos. Ich weiß nicht, ob das ein Schnitt ist, also das wird mehr. Also der Wandel vom Verbrenner zum E-Auto findet schon statt. Das Thema autonome Fahren, ja, das wird meiner Meinung nach ganz klar kommen. Du hast schon richtigerweise gesagt, ist mir auch schon aufgefallen, dass jeder Autohersteller sagt, in 5 Jahren, außer Tesla, da sagt dann immer, ich schaffe schon in 3. Ja, der unterbietet sich dann immer selber, der Elon Musk. Aber egal, welches Jahr man hört immer dieselbe Zahl, in 5 Jahren oder eben in 3 Jahren. Also das ist ja ein bisschen auffallend, dass zwar jeder vom Wandel oder vom Beginn des autonomen Fahrens spricht, aber es ist immer ein paar Jahre in der Zukunft, gerade so viele Jahre, dass man halt sozusagen das nicht wirklich kontrollieren kann. Und wie du selber sagst, es fällt dann auf, dass es immer wieder geschoben wird. Was ich damit meine ist, ja, autonomes Fahren wird kommen, aber es wird länger dauern. Eine komplette Stadt, nur dazu New York, eine Riesenstadt, bis die komplett umgestellt ist, das wird noch sehr lange dauern. Und beim autonomen Fahren ist es leider so, eine Halbumstellung wird ja auch schwierig. Woran ich glaube, ist, dass es die ersten Cases werden vielleicht so kleine Flotten sein, so kleine Paketdienste beispielsweise. Die sind ja zeitkritisch, die können langsam herumfahren. Die haben immer Nachrang gegenüber jedem Fahrzeug. Da gibt es so kleine, vielleicht nicht größer wie ein Rasenmäher und eine kleine Ladefläche, die das Packerl bringen. Also ich wohne hier im Land, ich schaue immer, wie da diese Botendienstbusse vorbeirasen, 2 Leute, der bleibt nicht einmal gescheit stehen, schießt das Packerl her, rennt raus zum Auto, fährt weiter. Ich frage mich, warum ich 2 Personen brauche, damit die so kleine Packerl herumführen. Das kann man beispielsweise autonom ja auch, könnte man autonom auch tun. Oder beispielsweise Müll holen oder was auch immer. Also ich glaube daran, dass es Anwendungen gibt oder halt Werksbusse etc., ja, die ja zum Teil auch schon im Einsatz sind oder halt Busse bei Flughäfen etc. Also ja, es gibt erste Anwendungen und das wird Stück für Stück in weitere Bereiche kommen. Letzter Satz dazu, ich glaube auch an das autonome Fliegen. Vielleicht kommt das sogar noch vor dem Fahren, weil der Luftraum nicht ganz so verseucht ist oder wenn man den sozusagen besser kontrollieren kann. Also so Lieferdrohnen, autonome, danke sehr stark. Bin überzeugt, dass das kommen wird. Zu einem Zeitpunkt nennen traue ich mir wirklich nicht. Jetzt könnte ich selbst auch sagen, in 5 Jahren. Und bei unserem nächsten Interview sage ich wieder in 5 Jahren. Also wird noch ein bisschen dauern, aber wir kommen.
Wir haben aber, wenn wir beim Auto bleiben, auch noch einen dritten Trend irgendwo und der nennt sich Sharing. Es ist natürlich auch so, dass immer mehr Leute und junge Leute vielleicht nicht ein Auto besitzen wollen, weil sie sagen, okay, meine Mobilität findet anders statt. Hat jetzt durch Corona etwas wieder abgenommen, aber ich kenne auch einen Fahrschulbesitzer, der sagt, es ist immer schwieriger, junge Leute in die Fahrschule zu bekommen, weil viele wollen und brauchen gar keinen Führerschein. Aber dennoch, weil die Mobilität sich ändert. Aber Sharing ist sicherlich auch ein Thema und da gibt es ja doch Ansätze auch, dass man daraus auch ein Geschäftsmodell machen kann, dass man das skalieren kann und, und. Wie siehst du Sharing wiederum bei der Mobilität?
Also zum Thema Sharing grundsätzlich, ja, das ist eine ganz große Bestrebung. Also hin zu Use statt Own, also nicht mehr besitzen, sondern einfach verwenden. Das gilt also von Wohnungen über Airbnb vermieten, was auch immer. Da gibt es eine große Bestrebung. Weil du jetzt angesprochen hast mit der Mobilität oder beim Auto, bin ich skeptisch, dass sich das wirklich durchsetzen wird. Das ist ja eigentlich kein neuer Trend. Das könnte ich ja seit 30 Jahren schon machen oder länger, seit es Auto gibt. Also aus irgendeinem Grund ist das nicht so gewollt. Ein Auto ist doch noch was Persönliches, was man eigentlich nicht teilt. Also bei mir gibt es sogar den Spruch, eine Frau und ein Auto leicht man nicht her. Das ist noch ein alter Spruch. Also irgendwas spricht dagegen, dass das Auto ist meins. Ich steige ein, das ist mein Habitus, mein erweitertes Wohnzimmer. Das sind meine Dinge, die ich habe, meine Ladestation. Da sind vielleicht meine Gerüche drin. Das will man nicht gerne teilen. Soll nicht heißen, dass es hier keinen Markt gibt. Ja, sicherlich wird es auch verstärkt Mietautos geben. Aber ich sehe den ganz großen Trend speziell beim Auto sehe ich nicht. Also ich kann mich täuschen, aber ich sehe nicht die Zukunft, dass wir in 10 Jahren, dass nur mehr jeder Fünfte, jeder Zwanzigste selbst ein Auto besitzt, die anderen teilen sich das. Das sehe ich jetzt noch nicht. Vielleicht beim autonomen Fahren, da kann es dann schon wieder mehr sein, weil da bestelle ich wirklich nur mehr eine Fahrt und habe tatsächlich kein Auto mehr. Also anders formuliert, bevor das autonome Fahren nicht kommt, glaube ich, wird es dieses breite Sharing bei den Autos nicht geben.
Das heißt, wenn jemand mit einer Carsharing-Idee zu dir kommt, wird es vielleicht nicht gleich was werden, oder?
Also es gibt ja schon viele Carsharing-Modelle und auch Rollersharing und ich weiß nicht was. Muss man sich immer im Detail anschauen, warum gerade jetzt, warum das Modell jetzt fliegen soll, nachdem es eh schon so viele gibt, würde ich mir sicherlich auch noch mal im Detail anschauen, aber wahrscheinlich, wie du sagst, zeige ich mit dem Finger auf ein paar Dinge und würde das kritisch hinterfragen.
Das waren jetzt zum Thema digitale Welt ganz, ganz tolle Antworten schon einmal. Wir wollen auch immer wieder unseren Gast etwas entlocken, wie seine digitale Welt denn ist. Und deswegen vielleicht noch 2, 3 persönliche Fragen. Was sind denn so deine 3 häufig genutzten Apps an deinem Handy?
Ich glaube, ich bin ein viel zu großer Handy-Freak. Also wenn ich wirklich, also ich glaube, die meistgenutzte ist klarerweise WhatsApp. Also das ist eine Standard-App. Was ich sehr viel verwende, ist auch die Bergfax-App. Also nicht nur für Wetter, sondern auch für Skitouren. Die verwende ich sehr oft. Und ja, seit kurzem die CoinMarketCap, um mir sozusagen täglich meine Crypto-Coins anzusehen, wie viel die gerade wieder wert sind oder an Wert verloren haben. Das ist ja dieser Tage crazy. Das ist immer spannend zu sehen. Da geht's ja auf und rauf und runter mit den Kursen. Da schaue ich dann ganz gern rein.
Bist du da nur in Bitcoin investiert oder auch in anderen Kryptowährungen?
Nein, ich habe auch Altcoins. Ich habe verschiedene Coins, darunter auch Bitcoin, Ethereum, aber auch den Energy-Web-Token, den Polkadot und andere.
Bleib mal kurz beim Investieren. Du solltest 5.000 Euro investieren, hast aber nur die Wahl zwischen Lufthansa und Airbnb. Wo würdest du investieren? Old Economy Lufthansa oder New Economy Airbnb?
Das kommt genau darauf an, also was ich will oder was mein Anlegehorizont ist. Ich für mich würde Airbnb nehmen, weil ich halt eher ein hochriskant spekulativer Investor bin, der auf Zukunftswachstum, auf großes Wachstum setzt. Ob es dann speziell Airbnb ist, kann ich jetzt auch im Kopf nicht sagen, wo die gerade mit Bewertungen sind, ob die schon gehypt sind. Eine Lufthansa wäre für mich ein klassisches Investment, eher werterhaltend. Da rechne ich damit, die wird brav weiter wachsen, wird brav Dividende zahlen. Naja, wenn einmal Corona kommt, klatscht das runter, das wird sich schon wieder auffangen. Also eine Lufthansa hat Sicherheit. Eine Airbnb hat eine Wette auf eine hohe Zukunftswachstum. Mein Anlegerprofil ist eher dieses typische High Risk, also ich würde da eher in diese High Risk Seite schlupfen.
Stell dir vor, an einem Tag kommen 2 recht bekannte Männer nach Österreich und beide wollen dich gleichzeitig am Abend zum Abendessen einladen. Der andere ist Jeff Bezos und der andere ist Cristiano Ronaldo. Wem sagst du zu?
In dem Fall sage ich Jeff Bezos. Ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger Fußballfreak und ich glaube, da wäre eindeutig den Jeff Bezos ein Stündlein oder würde ich mich freuen, mit ihm zu Abend essen. Da hätte ich schon ein paar Fragen und ein paar Ideen.
Wir haben sehr viel über die digitale Welt geredet auch, aber wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du zum Hausarzt oder fragst du Dr. Google?
Beides. Also ich glaube, ich frage schon vorher mal Dr. Google und telefoniere dann auch gerne mit dem Hausarzt. Also eigentlich Google vorher und nachher. Ich schaue mal vorher an, was es sein könnte, beziehungsweise meistens auch nachher, wenn man der Hausarzt gewisse Dinge sagt, würde ich mir die auf Google nochmal durchlesen, was das jetzt bedeutet.
Wir haben vorab drüber geredet, über das Thema sozial und nachhaltig und so. Reparieren ist nachhaltig. Reparierst du Sachen anhand von YouTube-Tutorials?
Ja, auch. Zumindest oder auch Dinge zusammenbauen und Anleitungen. Ja, ich hole mir Anleitungen. Vielleicht weniger YouTube, aber ich lese dann lieber PDFs. oder halt Anleitung hole ich mir schon aus dem Internet, ja.
Wenn wir beim Lesen sind, ist es bei dir eher Kindle oder ist es bei dir das klassische Buch oder ist es bei dir überhaupt Hörbuch?
Da muss ich zugeben, bin ich noch Old Economy. Ich lese noch immer viele Printbücher. Ich habe noch gar keinen Kindle und Hörbuch mache ich eigentlich auch sehr selten. Also wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mir noch ein altes Printbuch zur Hand.
Lieber Michael, danke für deine Antworten, auch für deine Zeit, die du uns gespendet hast. Es waren viele interessante Sachen dabei. Danke dir nochmal.
Gerne jederzeit wieder.
So, liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now, diesmal mit Michael Altrichter. Wir hören uns bei einer der nächsten Ausgaben wieder. Bis dann.
Bis dann.